Ja, ich bin ja einer, der wirklich sehr gerne Gott lobt und preist in Liedern. Also ich bin irgendwie so ein bisschen Musiker und ich bin auch natürlich ein Anbeter und bin auch Prediger. Ich denke, die meisten kennen mich. Ich komme vom Treffpunkt Leben in Karlsberg. Und ich hätte jetzt gerne noch natürlich auch noch mehr Lobpreis gemacht, beziehungsweise halt Lieder gespielt. In diesen Zeiten finde ich das immer ein bisschen schwierig, aus meiner Perspektive, weil irgendwie so ein bisschen das Miteinander, man kann es zwar spüren, aber es ist doch irgendwie anders, als wenn man miteinander singt, wenn man das so erlebt, wenn man sich miteinander so erlebt. Von daher war das nicht so kurz, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte, sondern ich dachte, es ist vielleicht auch für die Gemeinschaft eben irgendwie anders, wenn man nicht mitsingen kann. Ne? Okay, aber da sind wir genau bei dem Punkt nämlich der Gemeinschaft. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die verheiratet sind, darf man gerade sehen, wer ist verheiratet? Ja, doch sehr viele, also wirklich die meisten. Und ich denke, die meisten können sich noch so ein bisschen daran erinnern, als das so angefangen hat, als die Beziehung so angefangen hat, wirklich Fahrt aufzunehmen und so lebendig zu werden. Und man hat gemerkt, also ja, ich habe da jetzt nicht nur so jemanden kennengelernt, sondern da wächst etwas. Da wächst etwas in mir und da wächst etwas in meinem Partner. Da kommt etwas hervor, das ist irgendwie ganz besonders. Und mir ging es so, als ich meine dann später Frau kennengelernt habe und als wir dann geheiratet hatten sowieso, also da musste das jeder hören. Das war mir einfach zu wichtig und es hat mich so bewegt, es hat mich so, hat mir so viel Freude gemacht, dass ich gar nicht anders konnte. Und mein Ziel, mein persönlicher Wunsch und auch für die Gemeinde Jesu wäre genau das, dass wir in dieser Art, wie wir das für die meisten doch irgendwie schon kennengelernt haben, in dieser Art sozusagen unsere Beziehung zu Jesus sichtbar machen gegenüber Menschen oder Mitmenschen, die ihn noch nicht kennen. Weil das, finde ich, ist die überzeugendste Art. Das ist die echteste Art. Das ist die, ja, vielleicht auch die stärkste Art und Weise, wie wir überhaupt das Evangelium Menschen bringen können. Natürlich auch also nicht nur im Wort, sondern auch in der Tat. Also Beziehung lebt ja auch nicht nur von miteinander reden, sondern es lebt ja auch von miteinander tun, von dem, was man miteinander tut. Und das möchte ich mal so voranstellen, wenn ich zu dem Predigttext komme. Der Günther hat es ja schon angekündigt, der da ist aus Apostelgeschichte 1,8. Ich will es kurz vorlesen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Kurz, wie komme ich auf diesen Text? Als ich mein Theologiestudium angefangen habe, das war sogar schon in einem Besucherkurs, da habe ich also Dogmatikkurs besucht, weil ich dachte, ich gucke mir das mal an. Dogmatik ist dann vielleicht der geeignete Kurs. Ja. Man denkt, vielleicht ist es so ein bisschen trocken, so ein bisschen leblos, aber ganz im Gegenteil, der Dozent, der das gemacht hat, war wirklich sehr gut, aber der konnte nichts dazu, dass mir dieser Text, seitdem begleitet er mich. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und irgendwann dann geben die Studenten, die abgeschlossen haben, erzählen, was sie da geschrieben haben, berichten da so ein bisschen davon. Und da wird dann immer gerne empfohlen, also euer Thema für die Abschlussarbeit ist gut, wenn ihr frühzeitig damit anfangt. Aber dass es so frühzeitig anfangen würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es hat wirklich 10 Jahre, so lange bin ich da schon zugange. Wenn man ein bisschen älter ist, dauert das schon ein bisschen länger, aber das geht da. Und so lange bin ich mit diesem Vers unterwegs und ich habe dann zum Schluss immer wieder gebetet. Es ist immer noch dieser Vers. Oder ist es überhaupt dieser Vers? Ist es vielleicht ein anderes Thema? Nee, es sollte dieser Vers sein. Okay, und dieser Vers, muss man sagen, so wie er da steht, so wie er da platziert ist, es ist ja eigentlich für die Jünger, denen Jesus das sagt, das ist ja erstmal eine Riesenenttäuschung. Na? Es ist ja nicht, dass sie sagen, hey, cool, wir werden deine Zeugen. Nein, das war eigentlich eine Riesenenttäuschung. Es ist, und zwar kommt diese Enttäuschung aus dem Widerspruch, und zwar in der Begebenheit in Lukas 24, Vers 21, da wird beschrieben, wo Jesus mit den Jüngern, auf diesen sogenannten Emmaus-Jüngern, ja, mit denen unterwegs ist. Und dann heißt es in dem Gespräch mit Kleophas, dann sagt er, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Und ich denke, den anderen Jüngern ging es irgendwie ähnlich. Denn in der Apostelgeschichte 1, Vers 6, da fragen ihn ja die Jünger, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Stellst du das Reich wieder her? Also sie hatten eine Erwartung und Jesus gibt ihnen diesen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist aufgekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Es klingt wie ein Widerspruch, aber ich nehme an, für die Jünger in dieser Zeit, die das gehört haben, war das wirklich so eine Art Widerspruch. Wir hatten jetzt gedacht, ja, er stellt das Reich her und muss dazu sagen, ein jüdischer Kommentator hat da nochmal extra, habe ich es gelesen, extra darauf hingewiesen, natürlich wird für das jüdische Volk das Königreich wiederhergestellt werden, das steht auch in der Bibel, aber das wussten sie ja an der Stelle noch nicht. Das heißt, die Frage war gar nicht so daneben, aber irgendwie haben sie vielleicht das zu einem früheren Zeitpunkt erwartet. Und ihnen blieb also eigentlich überhaupt nichts übrig, nichts anderes übrig, auf dieses Wort hin, ihr werdet meine Zeugen sein, als sich einfach auf dieses Wort zu verlassen. Okay. Wie so oft im Reich Gottes, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wir haben so eine Vorstellung und oft kommt es ganz anders. Wir haben es eben schon gehört und oft kommt es viel besser. Und ihre Zusage war einfach, ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, das Vertrauen auf das Wort Jesu, das war das, woran sie sich jetzt halten konnten, was sie tragen konnte. Mehr war eigentlich nicht da. Er hat gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und darin steckt ja noch etwas. Sie hatten ja gefragt, stellst du das Reich wieder her? Und jetzt sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein. Also nicht Jesus stellt sich jetzt hier in den Mittelpunkt, sondern er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, nicht Jesus wird das tun, was er ihnen gesagt hat, sondern er wird es. Und das hatten sie bis dahin eben noch nicht so richtig verstanden, weil sie waren ja leibhaftig mit ihm unterwegs. Sondern er wird es mit ihnen tun, eben durch seinen Geist. Wie er sagte, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Durch seinen Geist werden sie es mit ihm tun, aber sie werden es tun. Wenn ich das auf uns übertrage heute, wir werden es tun. Und ich will dem Günther, weiß Gott, nicht widersprechen, weil er sagte, wir haben da einen Auftrag. Das wird auch von den Theologen durchaus unterschiedlich dargestellt. Ich empfinde es nicht als Auftrag, sondern eher im Sinn einer Prophetie, eines Zuspruchs. Wann immer Jesus etwas sagt, zu denen, die ihm nachfolgen. Dann ist es meistens, unter der Bedingung wird das passieren. Wenn ihr meine Gebote haltet, dann werdet ihr meine Freunde sein. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, ihr werdet meine Zeugen sein. Man könnte auch umgekehrt schließen, wenn der Heilige Geist nicht auf jemand gekommen ist, dann kann er gar nicht Zeuge Jesu sein. Es geht gar nicht. Es sind da ganz viele Bibelstellen, die das bestätigen. Also zum einen, dass wir es mit ihm tun sollen, ja, auf sein Wort hin, so wie die Jünger das Wort empfangen haben. Jesus, Petrus hat am Lukas 5 ganz am Anfang gesagt, okay, sie hatten nichts gefangen, und er sagt zu ihnen, geht dahin auf die Seite von dem See und ihr werdet reichlich Fische fangen. Und er sagt, Petrus, okay, auf dein Wort hin. Und er hatte eigentlich keine Lust mehr, die waren alle müde. Aber auf dein Wort hin. Und das hat ihn ausgezeichnet. Oder auch bei der Speisung der 5000 in Matthäus 14 sagt ja Jesus, wir sprechen davon, Jesus hat da ein Wunder getan, und denken manchmal nicht so daran, dass Jesus ja zuerst zu den Jüngern gesagt hat, gebt ihr ihnen zu essen. Aber ja, wir haben ja bloß 3 Fische und 2 Brote, und wie soll das gehen? Das heißt, sie waren noch nicht in der Lage, das zu tun, was sie Kraft des Heiligen Geistes später dann tun konnten. Und Jesus fand das auch nicht immer so toll. In Markus 9 sagt er, antwortete und sprach, o ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Also er hat ihnen schon auch gezeigt, ihr sollt es sein. Ihr sollt es sein, ja, mit mir werdet ihr es können. Und ganz konkret sagt er nochmal in Markus 9, da ging es um eine Dämonenaustreibung, wo Jesus dann sagt, auf die Bitte des Vaters, es geht da um einen Sohn, der dämonisiert war, der Vater kommt zu Jesus und sagt, könntest du für ihn etwas tun? Dann sagt Jesus, dem Glaubenden ist alles möglich. Auch hier wieder diese Übertragung auf die Jünger, auf denen der Jesus nachfolgt und der glaubt. Vielleicht noch eine Geschichte am Rande. Es heißt zwar immer Apostelgeschichte, das ist der gängige Ausdruck, im Grunde genommen ist es aber eigentlich die Geschichte des Heiligen Geistes, Wirken des Heiligen Geistes. So wird es auch in den Kommentaren oft genannt. Die Apostelgeschichte beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes durch die Apostel. Also sie mussten sich zunächst mal, weil der Heilige Geist ja noch nicht ausgegossen war, der Pfingsten war noch nicht geschehen, hatten sie noch nicht erlebt, sie konnten sich nur an sein Wort halten. Und das finde ich schon ganz schön enorm. Ja, wir wissen ja, die wiedergeboren sind, wir wissen, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir uns ihm zuwenden, ja, dann merken wir, okay, jetzt kommt der Heilige Geist und wirkt, und die Dinge werden für uns erfahrbar, werden zu einer Erfahrung, und sie bekommen irgendwie Gestalt, sie werden griffig. Ja, und wir merken, wie der Heilige Geist uns bewegt, gemäß dem, worum es eben geht. Und diese Erfahrung hatten sie noch nicht, sie hatten nur das Wort. Das ist deutlich weniger. Und es blieb ihnen eben da nichts anderes, gemäß ihrem Glauben, sich an dieses Wort zu halten. Und das ist manchmal, wir kennen das vielleicht auch, manchmal ganz schön trocken. Da lässt uns der Heilige Geist manchmal ganz schön festhalten an dem Wort. Er steht geschrieben. Ich habe in den ersten Jahren, vielleicht sogar nach meiner Bekehrung, habe ich also bestimmt 20 Bibeltexte, Verse, hatte ich mir so oft ausgedruckt und habe die immer bei mir gehabt. Wenn immer irgendwie es angesagt war, habe ich gesagt, okay, komm mal her. Da steht's. Und dann habe ich mir das wieder durchgelesen und dann war das gut. Dann war das, da habe ich gemerkt, wie das Wort seine Kraft entfaltet. Ja? Allerdings schon auch im Anschluss praktisch an die Wiedergeburt, aber das hatten sie noch nicht. Sie hatten nur das Wort. Und deswegen war es für sie ja ganz wichtig, wie haben sie denn dieses Wort sozusagen empfangen? Wie ist es für sie lebendig geworden? Wenn man liest in der Apostelgeschichte, sie haben sich versammelt, und ich habe gelesen, ich kenne keine andere Information darüber. Es hat ungefähr knapp 2 Wochen gedauert, wo sie wirklich nur dieses Wort hatten und das Gebet. Ja? Wo, bis denn dieser Geist kam. 14 Tage ist im Gebet so mehr oder weniger auszuhalten, ist schon gar nicht wenig. Ja? Und sie waren ja völlig hilflos. Jesus war weg und sie konnten nur im Glauben an dieses Wort. Konnten sie beten und daran festhalten. Und diese Beharrlichkeit, also die finde ich schon für sich irgendwie begeisternd. Dass sie da nicht locker gelassen haben. Und was ist da passiert? Oder was wurde da vorbereitet in diesem Gebet? Und dann habe ich eine Folie vorbereitet, vielleicht kann man die Christoph mal kurz an die Wand werfen. Genau. Was soll es darstellen? Es soll darstellen einen Baum, Wurzelwerk und die Atmosphäre drumherum. Das ist also da oben. Zu der Atmosphäre gehört natürlich noch das Licht. In der Atmosphäre ist Sauerstoff und Kohlendioxid. Unten in der Erde, wo die Wurzeln sind, ist Wasser und die Nährstoffe. Und jeder, der irgendwie schon mal ein bisschen in Biologie was gehört hat, der kennt das. Was ist das? Das ist praktisch der Lebenszyklus in der Natur. In der Natur, kann man sagen. Und dieses Bild habe ich mal gewählt. Sie wurden in dieser Zeit, wo sie beharrlich am Gebet festgehalten haben, wurden sie Schritt für Schritt, im Grunde genommen, wurden sie angeschlossen an den Lebenskreislauf des Geistes Gottes. Sie wurden darauf vorbereitet, bis er dann endlich kam. Und da lesen wir so einen schönen Psalm, Psalm 1, Vers 1. Das ist interessant, dass im ersten Psalm gerade dieser Zusammenhang, dieser Lebenskreislauf, wo wir schöpfen, Nährstoffe, Wasser, ja, im Bild, um zu wachsen und dann Sauerstoff wieder abzugeben. Ich werde gleich noch mal kurz was dazu sagen. Aber in diesem Vers heißt es: Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Dieses Bild will uns zeigen, so wie der Baum aus seinen Wurzeln oder über seine Wurzeln Nährstoffe zieht und Wasser zieht und verdunstet auch wiederum einen Teil von Wasser, so nimmt er aus der Luft das Kohlendioxid und das Licht, ja, wenn es da ist, und gibt wiederum Sauerstoff ab. Also das ist so ein lebendiger Kreislauf, ein Lebenskreislauf, und so dürfen wir, so verstehe ich zumindest hier diesen Psalm 1, so dürfen wir immer wieder nehmen vom Heiligen Geist, dürfen sozusagen ihn einatmen und dürfen, wie das der Günther vorhin so schön geschildert hat, und dürfen Liebe, Höherachten des anderen, Barmherzigkeit, Früchte des Geistes dürfen wir sozusagen ausleben. In diesen Kreislauf wurden sie hineingenommen und die Frucht, das ist ja auch ein ganz besonderer Ausdruck, das ist ja nicht etwas, was wir tun können, sondern es ist etwas, was wächst. Ja? Im Johannesevangelium beschreibt es Jesus schön von den Reben und dem Weinstock. Er sagt, ne? Die Reben hängen am Weinstock, ne? Und der Weinstock trägt sie. Und der Weinstock, der funktioniert genauso wie dieser Baum. Er nimmt und er wächst und er gibt es in die Reben hinein. Und so dürfen wir nehmen und wachsen im Heiligen Geist und dürfen dann auch in den Früchten des Geistes wachsen. Und diese Früchte dürfen hervorkommen, weil es sind ja letztendlich die vorbereiteten Werke, die Gott für uns bereitet hat, dass wir sie tun und dass wir da drin gehen. Sie haben also festgehalten, Sie haben gebetet, sie haben ausgeharrt, bis dieser Lebenskreislauf so in Gang gekommen ist an Pfingsten. Und jetzt ist die Frage, was haben Sie da in diesem Wort, was haben Sie da empfangen? Ich habe vorhin schon so angedeutet, ich will dem Günther jetzt nicht widersprechen, aber vielleicht kann man es auch so sehen, Frucht ist nicht unser Verdienst, sie wächst. Zeuge sein, zumal Zeuge von Jesus, ist auch nicht unser Verdienst. Der Heilige Geist bringt es hervor. Im Johannes 15 heißt es, wenn der Beistand kommt, also Jesus sagt das, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Also wenn ich mich als Zeugen Jesu betrachte, dann ist es der Geist in mir, der zeugt. Und wenn ich das nochmal zurückkomme auf das Beispiel am Anfang, wenn ich von meiner Erfüllung, von meiner Begeisterung, von meiner Leidenschaft für meine Partnerin spreche, dann ist es, weil es mir geschenkt ist, die Liebe und alles das, was sie in mir bewegt und hervorgebracht hat. Und so ist es, finde ich, so erlebe ich das auch mit dem Heiligen Geist. Wenn er mich nicht innerlich sozusagen auf Vordermann bringt, ja, so dass ich Frucht bringen kann, dass etwas als Frucht hervorkommen kann, dann bin ich einfach halt da. Und durch diesen Beistand eben empfangen die Jünger das Zeugnis von Jesus Christus in diesen intensiven Gebetszeiten, weil das Wort, was da auch gebraucht ist, diese Beharrlichkeit, sie wollten das haben. Sie wollten das haben und ich wollte wirklich, bevor ich meine Frau getroffen habe, habe ich ziemlich viel Unsinn gemacht, aber ich wollte jemanden haben an meiner Seite und ich wollte Familie haben. Ich wollte das wirklich haben, das war irgendwie so drin. Und es ging bei mir so weit, bis ich habe relativ spät geheiratet, so Anfang 30, und bis ich eigentlich gesagt habe, ich kriege das gar nicht hin, ich schaffe das gar nicht. Und dann ist es so ein bisschen wie mit dem Heiligen Geist, dann wird man offen für das, was Gott tut. Und Gott war gnädig und hat mir eine Frau an die Seite gegeben und dann ist eben das passiert. Und so war es mit der Bekehrung genauso. Ich habe irgendwie gemerkt, mein Leben, da fehlt irgendwie noch ganz was Essentielles. Da fehlt noch, also irgendwie, es klemmt vorne und hinten. Ja, und es war wirklich beklemmend, weil es war für mich auch sehr schwierig. Es war wirklich eine notvolle Zeit. Eine notvolle Zeit und ich habe mir das so gewünscht, dass ich da, es muss sich etwas ändern, es muss was passieren. Ich habe das genauso gebetet. Ich kann so nicht weitermachen. Ja? Und so stelle ich mir das vor, dass die Jünger da miteinander waren und sagten, es kann so nicht weitergehen. Jetzt ist er weg und wir sind ganz alleine. Und da sind die Römer hier und da sind die Juden, also die hohen Priester, die Pharisäer, die dafür gesorgt haben, dass Jesus gekreuzigt wurde. Natürlich, es sollte so sein, aber immerhin waren die da. Und die jüdischen Christen wurden ja dann auch ziemlich bald aus Jerusalem bis auf die Apostel wurden sie auch vertrieben. Also sie waren da am Anfang, auf der einen Seite waren sie gern gesehen, die hatten Gunst, aber irgendwann wurden sie verjagt. Ja? Natürlich war das auch geplant, das sollte so sein, damit das Evangelium zu den Heiden kommt. Auf jeden Fall, sie haben da wirklich drum gerungen, denke ich, ja. Und was ist da passiert? Was ist da passiert? Ich habe es vorhin schon so angedeutet, sie wurden da angeschlossen an diesen Kreislauf. Und dieser Kreislauf, auch im Leben eines Gläubigen, der bedeutet ja nichts anderes, als dass wir immer mehr geistlich, immer mehr in Übereinstimmung kommen mit Gott. Dass unsere Gedanken, unser Gebetsleben, unser Tun immer mehr in Übereinstimmung kommt mit Jesus. Paulus schreibt, im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir so verwandelt, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und wenn es dann noch heißt, dass wir im Grunde genommen für Gott nichts Besseres tun können, als die Werke zu tun, die er vorbereitet hat, dann sind wir an dieser Stelle. Wir kommen immer mehr in Übereinstimmung mit Gott und werden so zu tauglichen Mitarbeitern für Gott, für Jesus. Und der Geist Christi ist für uns darin das Entscheidende. Und mir ist es so wichtig, ich merke es auch an mir, wenn ich diese innere Überzeugung, ja, wenn ich nicht wirklich innerlich ein Zeuge bin von Jesus, wenn mein Zeugnis nicht lebendig ist in mir, dann bin ich auch ganz müde gegenüber Menschen um mich herum, ihnen ein Zeuge zu sein. Dann gehe ich an ihnen vorbei. Und das ist auch ein Zeugnis. Kein gutes, aber es ist eins. Das ist ein Zeugnis meiner Müdigkeit, meiner vielleicht auch Glaubensmüdigkeit, meiner geistlichen Schwachheit, wenn ich einfach dran vorbeigehe. Und was es dann bewirkt hat, dieses Angeschlossenwerden an diesen Kreislauf, das lesen wir in der Apostelgeschichte 4, aber vorher wollte ich kurz nochmal die nächste Folie zeigen, weil das ist ein brennendes Haus, ja. Das würde ich mir manchmal wünschen, nicht ein brennendes Haus, sondern wirklich von meiner inneren Überzeugung, meinem inneren Zeugnis, wirklich so lichterloh zu brennen, dass, ja. Und warum habe ich das genommen, das Bild? Weil, wenn jemand wirklich so innerlich bewegt ist vom Geist Gottes, und das war ja wohl so, wenn wir schauen auf Pfingsten, das ist ja aufgefallen, den Menschen drumherum. Das war nicht zu übersehen. Also so ein ähnliches Bild habe ich mal erlebt bei uns zu Hause in meinem Heimatort. Da brannte ein Bauernhof. Da war quasi das ganze Dorf war da drumherum. Die waren alle da. Spektakel. Das ist ein Riesenfeuer. Da ist Stroh und Holz, Deckenbalken und was weiß ich, das ganze Dachstuhl. Es hat lichterloh gebrannt und die Leute waren alle drumherum. An Pfingsten, die Leute waren drumherum und wollten mitkriegen, was da passiert. Sie wollten erleben, was da passiert. Und das eine sind die Leute, die gekommen sind, ja, die das wahrgenommen haben. Und das andere waren eben die, die sozusagen diese Aufmerksamkeit erregt haben. Durch den Heiligen Geist gewirkt. Und dass das funktioniert hat, dass das wirklich die entscheidende Wende war, man könnte sagen, in der ganzen Bibel, ne? Der Wendepunkt, wo nämlich dann etwas passiert ist, was wir ab Apostelgeschichte 4 lesen, von den Aposteln. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war ihnen. Und dann das war das, was man sehen konnte, was man erleben konnte, was auch Resonanz hervorgerufen hat. Gnade war auf ihnen und das wurde wahrgenommen. Aber nicht nur, dass es von außen wahrgenommen wurde, sondern Paulus schreibt auch in Römer 8, und das ist etwas, wo wir uns auch immer wieder selbst fragen dürfen, wo ich vorhin von gesprochen habe. Er sagt, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Erlebst du das ab und zu oder immer? Am besten immer. Dass der Geist Gottes bezeugt, dir innerlich bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist. Deswegen finde ich dieses Lied No Longer Slaves, das finde ich so stark. Immer wieder zu wissen, ich bin Kind Gottes. Und ich kann mir das nicht oft genug sagen. Und daran merke ich auch, wie schnell das verloren geht. Wie schnell das so auf einmal irgendwie im Sand versickert und dann muss ich manchmal denken, Mann, du bist ein Kind Gottes. Das innere Zeugnis, die innere Überzeugung, das ist auch etwas in Anliegen und vielleicht war das auch das, was mich so, wo Gott etwas vorbereitet hat, dass mir der Vers so wichtig geworden ist, vielleicht weil er mir das geben wollte, schon immer, in einer noch stärkeren, in einer noch intensiveren Form, in intensiveren Art und Weise, wirklich dieses innere Zeugnis, wo der Geist Gottes selbst bezeugt, meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Und was heißt es, wenn Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein? Ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, das ist es, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, die erste, die Pfingstpredigt, die sogenannte von Petrus. Wovon spricht er? Er spricht, also das, vom Leben Jesu spricht er nicht viel, aber er spricht natürlich von Jesus. Er spricht davon, dass er gekreuzigt wurde und dass er auferstanden ist und dass durch ihn Vergebung möglich ist. Versöhnung. Sein Aufruf ist, sein Appell ist, praktisch als Kernbotschaft seiner Pfingstpredigt, lasst euch versöhnen. Das ist der Appell und das ist das, was er praktisch als Kern seiner frohen Botschaft, seines Evangeliums in diesem Moment den Menschen anbietet. Er sagt, es gibt Versöhnung mit Gott. Mit dem Gott, den ihr anbetet, es gibt da wirklich Versöhnung und es gibt sie für jetzt und auch für die Zukunft. Ich will kurz vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, Vers 24 heißt es, und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, so musste der Christus leiden am dritten Tag, auferstehen aus den Toten, und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Also da hat im Lukas-Evangelium hat Jesus ihnen schon zugesagt, dass sie, also dieses Zeuge sein, die waren ja noch Augenzeugen. Die haben es ja noch gesehen. Zumindest ein Teil der Jünger hat es gesehen. Und wir können es durch den Geist, wir können es in uns als ein Zeugnis aufnehmen, weil es heißt, wir sind oder sie werden, damit auch wir, sind angetan mit Kraft aus der Höhe. Und deswegen würde ich eher auf diese Bezeichnung nicht ein Auftrag, sondern einer Berufung. Ihr werdet angetan mit Kraft aus der Höhe. Und dieses Zeugnis der Auferstehung ist mächtig, ist stark. Und es muss auch nicht nur, damit es deine Kraft entfalten kann, sondern dass es auch für uns, dass es für uns diese Bedeutung bekommt, muss es wirklich vom Heiligen Geist gewirkt sein. Denn wir könnten uns ja auch irgendetwas einbilden, ja, eine Vorstellung entwickeln, ein Weltbild entwickeln. Und das erlebt man ja an allen Ecken und Enden. Aber ich sage jetzt für mich, das hat alles keine Kraft. Es hat keine Kraft. Sondern die frohe Botschaft der Auferstehung, der Erlösung, des Versöhntwerdenkönnens mit Gott, das hat Kraft. Das hat Kraft für den, der es empfängt, und es hat Kraft, wirklich Veränderung zu schaffen. Und deswegen kann es auch für sich dieses Attribut beanspruchen, dass es die Wahrheit ist. Ja? Denn etwas, was sich nicht in der Wirklichkeit auch ereignet, das kann auch einfach sich mal jemand ausgedacht haben. Und das erleben wir ja oft. Aber wenn wir sehen, die biblische Geschichte, wenn wir sehen die Apostelgeschichte, das Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir sehen die Kirchengeschichte, der Geist Gottes wirkt in Kraft. Warum? Weil da die Kraft Gottes drin ist. Und deswegen darf ich sagen, darf ich glauben, darf ich annehmen, dass es wirklich die Wahrheit ist. Wir können schon zum nächsten Bild übergehen. Genau. Das ist einfach nur mal so eine Darstellung, sozusagen des Menschlichen, so wie der Mensch im Inneren so aufgebaut ist, mit Wille, Verstand und Gefühle, oder anders ausgedrückt die Seele, und dann hat er seinen Geist, und der Geist Gottes will sozusagen den ganzen Menschen, den ganzen inneren Menschen will er umfassen, in Liebe einhüllen, er will ihn umgestalten, sodass der ganze Mensch davon verändert wird. Was nicht heißt, dass diese Berufung, ihr werdet meine Zeugen sein, die ist zunächst mal unabhängig von einem moralisch hochstehenden Leben. Also da gibt es jede Menge Beispiele. Also wenn ich an David denke, ja, auf dem der Geist Gottes lag, er hat gesündigt. Viele andere, auf denen der Geist Gottes war oder in denen der Geist Gottes war, haben auch gesündigt. Das ist zunächst mal davon unabhängig. Wir sind ja in einem Prozess. Der Geist Gottes will uns verändern. Er will, wie wir eben schon gelesen haben, wir haben zwar das Zeugnis, aber die Veränderung, die Transformation, so wie auch die Veränderung von der Welt um uns herum oder der Welt, in der wir leben, die Gott nicht kennt, zu dem Reich Gottes. Das wird ja sein. Das ist ja, das sagt uns die Bibel ja klar. Das Reich Gottes wird die Welt überwinden. Und es gibt, also irgendwie muss es eine Veränderung geben, einen Wandel geben, so wie es in einzelnen Personen einen Wandel gibt, den der Geist Gottes bewirkt, wo dann eben auch, das ethische Verhalten sich auch verändert. Außerdem müssen wir nicht verkünden, dass es jemand bekehren muss oder soll. Ich weiß nicht, ob ihr damit zu tun habt, ob ihr das schon mal gehört habt, ob ihr da schon mal Anstoß dran genommen habt. Also manches Mal ist mir das so begegnet und das ist nicht unser Ding. Wir können niemanden bekehren. Wir können Zeuge sein. Und wenn uns der Heilige Geist hilft, sind wir ein Zeuge von Jesus. Man könnte es so ausdrücken, wie der Paulus es schreibt in 2. Korinther Kapitel 5. Die Liebe Christi, die ja durch den Geist in uns wirken kann, sie soll uns drängen, schreibt er, sie soll uns drängen. Deswegen ist es, wie gesagt, ich sehe es nicht als Auftrag, es ist etwas, was hinausdrängt aus dem, der den Geist Gottes hat. Die empfangene Gnade hat eine Wirkrichtung nach draußen. Also wir dürfen natürlich in diesen ganzen moralischen oder in diesen Tugenden, von denen Paulus viel schreibt, dürfen wir natürlich auch Jesus verkünden, wenn es uns gelingt. Die Vollkommenheit Jesu darin sichtbar zu machen und seine Macht sichtbar zu machen. Aber es wird uns wahrscheinlich von Anfang an nicht so gelingen, sondern wir werden demütig lernen müssen und demütig auch annehmen müssen, dass wir, also ich spreche jetzt mal von mir, eigentlich bis dahin ganz schön verkorkst waren und vielleicht immer noch sind, aber der Heilige Geist ist gnädig und er wirkt und er tut sein Werk und das ist so wunderbar. Und er tut sein Werk und deswegen jetzt mal zur nächsten Folie, er tut sein Werk in der Art, ja, das ist so ein Bild, fällt der Tropfen ins Wasser und es geht wie so Wellen, geht es nach außen. Der Heilige Geist kommt in den Menschen und er darf so im Zuge seines Glaubenslebens, er darf immer mehr Auswirkung erleben, er darf immer mehr Einfluss auch erleben im Sinne des Geistes Gottes. Und was mir noch wichtig war an dieser Stelle, wie Jesus ja auch sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, von, also in Jerusalem, ganz Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt, ne? Also vom Zentrum, wo es angefangen hat, Jerusalem, bis in die ganze Welt. Und im Bild hat mich das nochmal daran erinnert, was Jesus sagt, das Heil kommt aus den Juden. Das wird von den Christen manchmal einfach auch nicht so beachtet. Aber das Heil kommt aus den Juden. Jesus kommt wieder nach Jerusalem. Allgemein ausgedrückt, wenn ich jetzt mal vom Ende der Erde ausgehe, ihr habt das ja erlebt in Südafrika. Es ist auch an der Stelle wichtig, dass das Evangelium, was in Südafrika gepredigt wird oder auf den Fidschi-Inseln, dass es eben das gleiche Evangelium ist, was Jesus sozusagen vorgelebt hat oder was wir durch Jesus haben. Das steckt für mich nochmal da drin. Ihr werdet meine Zeugen sein von Jerusalem bis ans Ende der Erde. Also dass es wichtig ist, dass wirklich es gibt diese eine Heilsbotschaft, es gibt dieses eine Evangelium und es soll bitteschön bis zum Ende der Erde das Gleiche bleiben. Und darin hat die Gemeinde, darin hat hier die Calvary Chapel, darin hat diese Gemeinde da in Südafrika, hat sie ihre Wurzeln. Da drin, in diesem Evangelium von dem Versöhnungsangebot, das Jesus geschaffen hat, durch sein Leben, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, dass Menschen wieder versöhnt sein dürfen mit unserem himmlischen Vater, durch ihn. Und zum Schluss sind mir noch drei Dinge wichtig geworden. Zum einen, das war in meiner Elterngeneration, war das ein ganz gängiger Spruch, Not lehrt beten. Es ist wirklich wahr. Und ich habe das damals nicht so verstanden, aber wenn ich Apostelgeschichte 1 oder Apostelgeschichte am Anfang lese, dann sehe ich, okay, Not lehrt beten. Durch äußere Umstände, wie jetzt in der Apostelgeschichte, oder auch persönliche Umstände, wie bei mir. Es gibt natürlich auch, und das sehen wir bei Paulus, die Offenbarung. Er war eigentlich auf dem Weg, wieder Christen sozusagen ins Gefängnis zu bringen, zu verfolgen, und dann erlebt er eine Offenbarung. Das ist diese zwei Möglichkeiten, das sind die ich kenne. Not und Offenbarung. Am liebsten hätten wir einfach die Offenbarung, die Erkenntnis. Ja, so ist es. So will ich leben, das ist gut. Und so will ich immer leben und so, wie es da steht, so, ja, so werde ich mich auch verhalten. Es gelingt uns halt nicht. Ja. Aber, und das ist für mich das Ermutigende auch da drin, für jeden persönlich, ja, ihr werdet meine Zeugen sein, dass durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist kann alles wirken, alles, alles, grenzenlos. Der Heilige, wenn es heißt, Gott hat durch seinen Geist aus dem Nichts die Schöpfung hervorgebracht, warum sollte er auch durch dich oder durch dich oder durch dich nicht auch große Dinge hervorbringen, dieser Geist? Und eine Frage, die mir zum Schluss dann so hängen geblieben ist in der Beschäftigung mit diesem Vers, weil ich dachte, wenn ich mir jetzt die Situation im Leib Christi so betrachte, wenn ich so mal ein bisschen lese, Fühler ausstrecke, andere Gemeinden, Gemeinde Jesu, und dann kommt mir schon so der Gedanke, wann werden wir beten wie diese ersten Christen? Wann werden wir so beten? Oder was muss es sein, dass wir so beten wie die ersten Christen? Damit wir die Offenbarung haben, dass das Reich Gottes einfach unschlagbar ist und dass wir nur noch unsere ganze Kraft einsetzen wollen, damit das Reich Gottes sich ausbreitet, das Evangelium verkündet wird? Oder zum Beispiel, dass wir auch unsere Notlage erkennen, unsere Schwachheit, unsere Kraftlosigkeit. Also vielleicht ist hier die Gemeinde so lebendig, dass das gar nicht so empfunden wird. Aber wenn ich mir angucke, Christenheit, mal ein bisschen weltweit geschaut, also wie viele Leute gehen aus der Kirche raus, wie viele Leute kehren sich ab. Die junge Generation heute, es ist schön, dass hier doch einige junge Leute da sind, aber die junge Generation ist vielmehr darauf aus, ich bestimme mein Leben und ich sage, was geschieht und was nicht geschieht. Es gibt andere Beispiele, aber ich finde es hilfreich, mal zu sehen, wie ist sozusagen der Trend. Es wird immer schwieriger, junge Leute zu erreichen, also bei uns in der Gemeinde auf jeden Fall. Und in diesem Aspekt, ja, unsere Notlage vielleicht auch zu erkennen und auch die Notlage unserer Nächsten, mit denen wir zu tun haben, vielleicht ist das auch etwas, was uns wieder lehrt zu beten und was uns wieder so schön, wie es der Günther auch gesagt hat zu Anfang, wieder so zusammenbringt. Sagt, wir können gerade als Gemeinschaft, wir können wirklich etwas bewegen, wir können Veränderung schaffen hier in Grünstadt und Umgebung und sogar in Südafrika. Ja, und vielleicht auch noch an ganz anderen Orten. Wir können mit dem Heiligen Geist, wir können Veränderung schaffen. Und das zeigt ja auch Pfingsten. Was ist da passiert in all dieser Zeit? Es ist viel Übles passiert durch die Christen, muss man leider sagen. Aber es ist auch vieles in Gang gekommen. Und eins darf man nicht vergessen, das Evangelium, es geht immer noch durch die Welt. Und das ist gut zu wissen. Und zur Unterstützung, zum Schluss möchte ich ganz herzlich dazu einladen, und zwar habe ich so einen kleinen Zettel gemacht. Da darf jeder, der möchte, sich einen mitnehmen und einfach da mal ein bisschen was von sich äußern und dem Günther dann wiedergeben. Der Günther gibt es mir. Zum Beispiel, ist dein Glaube geprägt vom Wissen über Jesus oder von einer lebendigen Beziehung zu Jesus? Einfach nur mal darüber nachzudenken. Die Antworten dürfen ganz kurz sein. Es geht nicht darum, viel zu schreiben, sondern es geht eigentlich mehr darum, sich zu äußern, ja, so präzise wie möglich. Und zweite Frage, hast du die Freiheit, von deiner Liebe zu Jesus zu sprechen? Dritte Frage, in einer anderen Gelegenheit habe ich es mal als Zeugnis bezeichnet, aber hier habe ich es jetzt umformuliert. Was ist der Kern dieser Beziehung zu Jesus? Was ist der Kern? Was macht diese Beziehung aus? Man könnte auch sagen, was ist dein Zeugnis? Vierte Frage, wie machst du Gott in deiner Welt sichtbar, praktisch? Also wie bist du Zeuge? Und die letzte Frage wäre zum Schluss dieses, ja, nimm dir ein bisschen Zeit, es kommt nicht drauf an, wie schnell es geht. Für mich wäre es eine Hilfe, wenn ich dazu Antworten bekomme, möglichst viele. Für den Einzelnen ist es vielleicht auch einfach mal eine Hilfe, wieder drüber nachzudenken. Bin ich Zeuge Jesu in meinem Leben? Und dann als letzte Frage eben selber mal sich zu fragen, was hat jetzt dieses Nachdenken darüber, was hat das mit meinem Zeugnis gemacht, was hat das mit mir gemacht? Also es wäre schön, wenn sich da Leute beteiligen könnten, und damit will ich auch schließen. Ich will kurz beten. Vater, ich danke dir, dass wir nicht alleine sind, sondern dass das, was du von uns möchtest, dass du uns alle Ausstattung gegeben hast, Herr. Sie ist da. Dein Geist ist ausgegossen über alles Fleisch, und wir durften ihn empfangen, wir durften ihn aufnehmen, wir durften in diesen Lebenskreislauf, in diesen himmlischen Lebenskreislauf, da durften wir angeschlossen werden, Herr, und wir danken dir so sehr dafür, Herr, und preisen dich, Herr, dass du dieses himmlische Leben in uns, ja, sichtbar werden lässt, Herr, diese, ja, in, wie auch immer, in Lebendigkeit, in göttlicher Weisheit, in prophetischen Worten, in allen guten Gaben, die der Geist geben kann, in Kraft, in Ausdauer, in Liebe, in Barmherzigkeit, was immer du möchtest, Herr. Wir wollen wirklich für dich Zeuge sein, für Jesus, Herr. Und wir danken dir, dass wir diese Zuversicht haben dürfen, auch gerade in dieser Zeit. Wir danken dir, dass wir Menschen zu dir führen dürfen, in dieser Zeit, Herr, so wie es dir gefällt, Herr, und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Ich lege die dann nachher da hinten auf den Stuhl am Ausgang.